ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat heute sein Gutachten zur Rechtmäßigkeit der israelischen Besatzungspolitik in den Palästinensergebieten vorgelegt. Wir sprechen gleich über die Ergebnisse. Außerdem, die jemenitische Houthi-Miliz will die israelische Stadt Tel Aviv mit einer Drohne angegriffen haben. Warum hat die israelische Flugabwehr den Angriff nicht verhindert? Und die Ukrainer sollen mehr Steuern zahlen, damit die Verteidigung gegen Russlands Angriffskrieg weiter aufrechterhalten werden kann. Das sind einige unserer Themen heute, am Freitag, den 19. Juli um 16.30 Uhr. Die israelische Besatzungspolitik in den palästinensischen Gebieten verstößt nach Einschätzung des höchsten Gerichts der Vereinten Nationen gegen das Völkerrecht. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat ein entsprechendes Gutachten veröffentlicht. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Gisela Former.
Nach Ansicht des höchsten UN-Gerichts gibt es umfangreiche Beweise dafür, dass Israel seine Bürger ermutigt, in die besetzten Gebiete zu ziehen. Damit mache es sich faktisch der Annektierung schuldig. Große Ländereien palästinensischer Bewohner seien beschlagnahmt worden. Illegal sei auch die Ausbeutung natürlicher Ressourcen in den besetzten Gebieten. Das Gericht forderte von der israelischen Regierung, die Siedlungspolitik so schnell wie möglich zu beenden. Für entstandene Schäden müsse Israel Wiedergutmachungszahlungen an die Palästinenser leisten, mahnten die Richter. Das Gutachten des Internationalen Gerichtshofes ist zwar juristisch nicht bindend, doch es verstärkt den Druck auf die Regierung von Ministerpräsident Netanjahu. Die UN-Vollversammlung hatte das Gericht vor dem Gaza-Krieg beauftragt, zu klären, welche rechtlichen Folgen die seit fast 60 Jahren andauernde Besatzungspolitik Israels hat. Israel siedelt im Westjordanland und Ostjerusalem Staatsbürger an, um seine Kontrolle dort zu festigen.
Die deutsche Bundesregierung hat eine vom israelischen Parlament verabschiedete Resolution kritisiert. Eine Mehrheit der Abgeordneten in der Knesset hatte sich vorher gegen die Gründung eines Palästinenserstaates ausgesprochen. Das Votum ist rechtlich nicht bindend. Jedoch hat ein Sprecher des Auswärtigen Amtes darauf hingewiesen, dass der Beschluss im Widerspruch zu mehreren Resolutionen des UN-Sicherheitsrates steht. Demnach kann die Sicherheit Israels auf lange Sicht nur mit einer Zwei-Staaten-Lösung gewährleistet werden. Bundesaußenministerin Baerbock hat wiederholt ein Ende des Krieges in Gaza gefordert und das Vorgehen der israelischen Armee kritisiert. Wörtlich hat sie gesagt, Israel hat das Recht, sich gegen Terrorismus zu verteidigen, aber das humanitäre Völkerrecht setzt jedem Krieg Grenzen. Luftangriffe auf Israel sind in den vergangenen Wochen selten geworden, obwohl im Gazastreifen der Krieg weiter tobt und die israelische Armee noch immer nicht ihr Kriegsziel erreicht hat, die islamistische Hamas zu zerstören. Heute Nacht ist bei einem Drohnenangriff auf das Zentrum von Tel Aviv ein Mann ums Leben gekommen, weitere Menschen wurden verletzt. Die Houthi-Miliz im Jemen behauptet, dafür verantwortlich zu sein. Wie der Angriff abgelaufen ist und warum Israels Luftabwehr offensichtlich versagt hat, darüber hat mein Kollege Sebastian Ottowitz mit unserem Korrespondenten Björn Dahke in Tel Aviv gesprochen.
Kurz nach drei ist eine Drohne über den Strand gekommen, über das Mittelmeer. Man sieht es mittlerweile auf ein paar Videoaufnahmen und ist dann in eines der ersten Gebäude vom Strand gesehen eingeschlagen. Man sieht einen Feuerball dann an diesem Gebäude. Man hört es auf anderen Videoaufnahmen, das Surren dieser Drohne und wenig später diesen Einschlag. Und das hat viele Menschen hier doch erschrocken. Es waren noch nicht alle Menschen im Bett kurz nach drei. Man muss wissen, Donnerstagabend fängt hier das Wochenende an, denn heute ist Schabbat. Das heißt, es waren noch viele Menschen auch unterwegs. Auf den Straßen da in der Nähe der Hotels, der Bars dort, auch die Außenstelle der US-Botschaft ist da gelegen. Könnte ein Ziel übrigens dieses Angriffes gewesen sein. Und dann hat ein lauter Knall viele Menschen, die dann nicht mehr unterwegs waren, aus dem Schlaf gerissen und erschrocken.
Du hast gesagt, diese Drohne kam übers Meer. Die Houthi-Rebellen aus dem Jemen haben diese Attacke ja auch für sich reklamiert. Ist das realistisch?
Das israelische Militär geht davon aus, dass diese Drohne im Jemen abgefeuert wurde, behaupten die Houthi-Rebellen ja auch selber. Dann wäre diese Drohne aber eine Strecke von mindestens 2000 Kilometer geflogen. Wir wissen, dass die Houthis seit vielen Wochen und Monaten eigentlich versuchen, den Krieg zwischen Israel und der Hamas auf Seiten der Hamas quasi zu unterstützen mit Angriffen auf Schiffen im Roten Meer. Es wurden auch immer wieder israelische Städte im Süden des Landes attackiert, Eilat vor allen Dingen am Roten Meer gelesen. Aber dass man wirklich einen Angriff hier auf das Zentrum des Landes, den Großraum Tel Aviv startet und damit erfolgreich ist, das ist neu, das gab es noch nie.
Eben bisher wurden eher Einrichtungen, Städte im Süden angegriffen. Jetzt eben Tel Aviv, du hast es gesagt. Steigt damit jetzt auch weiter die Gefahr für Tel Aviv und auch andere Metropolen eher im Norden?
Das kann so sein. Im Norden erleben wir ja vor allen Dingen tägliche Raketenangriffe der Hezbollah aus dem Libanon, auch heute Vormittag. In regelmäßigen Abständen gibt es dort Drohnen- und Raketenalarm. Es wurden auch etwa ein Dutzend Raketen heute schon auf israelische Städte dort abgefeuert. Das ist Alltag geworden. Was wirklich die neue Qualität ist, es war seit Wochen und Monaten hier in Tel Aviv, in dieser Metropole mit ein paar Millionen Einwohnern, eigentlich ruhig. Die Menschen hatten sich so ein bisschen Alltag eingerichtet. Das ist ein Alltag im Krieg und jeder weiß, dass es auch jederzeit umschlagen kann. Aber dass das so plötzlich dann hier in der Nacht kommt, das ist wirklich eine Überraschung gewesen.
Es dürften sich auch viele gewundert haben, dass das überhaupt passiert ist. Israel ist ja dafür bekannt, dass es eine der besten und effektivsten Luftabwehrsysteme hat, den sogenannten Iron Dome. Hat der vergangene Nacht also versagt?
Es ist nicht nur der Iron Dome, das ist ein Abfangsystem mit verschiedenen Systemen, die auch Langstreckenraketen abfangen können, auch kürzere Geschosse. Das sind mehr, also drei Systeme auf jeden Fall, von denen man weiß, dass sie eigentlich auch relativ zuverlässig funktionieren. Der Iron Dome hat eine Abschussquote von etwa 90%. Diesmal ist wohl etwas auf der menschlichen Seite schiefgelaufen. Das sagt die Luftwaffe jedenfalls auch. Diese Drohne sei zwar auf dem Schirm gewesen, die sei identifiziert worden, aber sie sei eben nicht als Gefahr eingestuft worden. Es wurde deshalb auch kein Abfangmanöver gestartet, also dass Jets aufsteigen oder dass man den Iron Dome aktiviert. Und es wurde hier auch in Tel Aviv kein Alarm ausgelöst. Und deshalb ist ja auch die Überraschung besonders groß. Und deshalb stellen sich natürlich auch viele Israelis jetzt die Frage, wie konnte das passieren?
Eine Frage, die sich mit Sicherheit auch die Politik in Israel stellt. Wie fallen da denn die Reaktionen auf diesen Vorfall aus?
Verteidigungsminister Gallant hat sich mit der Armeeführung jetzt besprochen, wie man darauf reagiert. Er hat gesagt, man werde mit allen abrechnen, die Terror auf Israel verüben. Also das ist jetzt erstmal Rhetorik. Ob dieser einzelne Angriff jetzt unmittelbar die israelische Kriegstaktik verändern wird, da bin ich unsicher. Denn es ist ehrlich gesagt ja Alltag, dass das Land angegriffen wird. Es gibt täglich Angriffe im Süden des Landes von Hamas oder anderen radikalen Gruppen auf den Süden Israels. Und es gibt Angriffe von der Hezbollah aus dem Libanon auf den Norden. Und auch da ist die Gefahr groß, dass das zu einer größeren Auseinandersetzung wird. Da schauen jetzt viele Israelis hin, wie sich das entwickelt. Dieser einzelne Angriff in Tel Aviv hat hier viele Menschen aufgerüttelt, hat gezeigt, dass der Krieg dann doch nicht so weit weg ist. Aber die große militärische Taktik der Israelis scheint das doch jetzt erstmal nicht zu verändern.
In Gaza ist das Poliovirus in Abwasserproben gefunden worden. Es kann Kinderlähmung auslösen und bleibende Schäden verursachen. Bettina Meyer mit Einzelheiten.
Dem israelischen Gesundheitsministerium zufolge hätten Tests von Abwasserproben das Poliovirus vom Typ 2 nachgewiesen. Es kann Kinderlähmung auslösen und bleibende Schäden verursachen. Israelische Medien berichten, das Ministerium sei dabei, Maßnahmen zu ergreifen, dass sich das Virus nicht nach Israel ausdehnt. Israelische Soldaten seien angewiesen worden, sich zu impfen oder die Impfung aufzufrischen. Auch das von der Terrororganisation Hamas geführte Gesundheitsministerium in Gaza bestätigte, dass Polio nachgewiesen wurde und warnte vor einer Gesundheitskatastrophe. Die Auswertung von Proben habe die Hamas mit dem Kinderhilfswerk UNICEF koordiniert. Es habe sich gezeigt, dass sich das Virus über verunreinigtes Abwasser in den Zeltlagern verbreitet. Dort suchen Hunderttausende, die aus ihren Häusern fliehen mussten, Schutz. Die Hamas forderte ebenfalls ein Ende des Krieges, die Lieferung von sauberem Wasser sowie die Instandsetzung des Abwassersystems. Andernfalls könnten Tausende Menschen erkranken. Das Poliovirus greift das Rückenmark an und verbreitet sich über die Fäkalien einer infizierten Person, die beispielsweise mit Wasser oder Lebensmitteln in Berührung kommt. Polio galt als ausgerottet. Mediziner warnen auch vor einem Cholera-Ausbruch in Gaza.
Kommen wir zur Lage in der Ukraine. Die Kriegskasse der Ukraine leert sich. Deshalb sollen nach Vorstellung der Regierung nun die Steuern erhöht werden und die Menschen damit mehr Geld zur Finanzierung des Krieges beisteuern. Regierungsvertreter in Kiew haben mitgeteilt, dass eine entsprechende Abgabe von bisher 1,5 auf 5% der Einkommen steigen könnte. Auch durch andere Steuererhöhungen sowie durch neue Kredite und Sparmaßnahmen sollen umgerechnet 12,4 Milliarden Euro zusätzlich für die Streitkräfte zusammenkommen. Ziel ist es, die Zahlungen an Soldaten und an das andere militärische Personal sicherzustellen und neue militärische Ausrüstung zu kaufen. Der ukrainische Präsident Selenskyj will mit Hilfe Großbritanniens eine Aufhebung der Beschränkung beim Einsatz westlicher Waffen erreichen. Als Gast einer Kabinettssitzung in London hat er den britischen Premierminister Starmer aufgefordert, in der Frage Führungsstärke zu zeigen, wie die Nachrichtenagentur PA meldet. Sollten die Beschränkungen aufgehoben werden, will Selenskyj russische Gebiete angreifen, in denen nach seinen Worten Waffen angehäuft werden. Demnach soll das der Ukraine helfen, ihre Verteidigung und Stellungen an der Front zu stärken. Selenskyjs Besuch ist in mehrfacher Hinsicht besonders. Der Ukrainer ist als erster ausländischer Staatschef seit Starmers Amtsantritt in der Downing Street empfangen worden. Zuletzt hatte der damalige US-Präsident Clinton im Jahr 1997 im britischen Kabinett gesprochen. Der in Russland inhaftierte US-Journalist Evan Gershkovich ist zu 16 Jahren Haft wegen Spionage verurteilt worden. Der amerikanische Journalist mit russischen Wurzeln hatte als Korrespondent des Wall Street Journal gearbeitet. Sowohl er selbst als auch die US-Regierung weisen die gegen ihn erhobenen Vorwürfe als haltlos zurück. Washington fordert seine Freilassung. Björn Blaschke berichtet.
Das Urteil im Fall Evan Gershkovich ist gefällt und wurde vom zuständigen Gericht in Jekaterinburg verkündet. 16 Jahre Haft, Strafkolonie unter verschärften Bedingungen. Immerhin, die Urteilsverkündung war öffentlich. Der Prozess selbst fand hinter verschlossenen Türen statt. Medien und Diplomaten war der Zutritt verwehrt, auch dem britischen Generalkonsul. Großbritannien steht in Solidarität zu Evan und unterstützt die Pressefreiheit. Deshalb bin ich heute hier, deshalb war ich gestern hier. Ein Prozess hinter verschlossenen Türen ist in Russland in Fällen wie dem von Gershkovich üblich, Spionage. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB verhaftete den 32-jährigen US-Journalisten des Wall Street Journal mit dem Vorwurf, er habe im Auftrag der CIA geheime Informationen über ein Rüstungsunternehmen im Ural gesammelt. Das war vor mehr als einem Jahr, im März 2023. Erst Ende des vergangenen Monats begann dann der Prozess. Dass er jetzt schon wieder vorbei ist, könnte auf einen baldigen Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland hindeuten. Darüber liefen derzeit vertrauliche Gespräche, das sagte unlängst Russlands Außenminister Sergei Lavrov. Wir haben unwiderlegbare Beweise dafür, dass Gershkovich an Spionageaktivitäten beteiligt war. Die Geheimdienste beider Länder pflegen nach Vereinbarung zwischen den Präsidenten Putin und Biden vom Juni 2021 Kontakte, um zu prüfen, ob jemand gegen den einen oder anderen ausgetauscht werden kann. Es gibt solche Kontakte. Mit einem Angriff auf den Journalismus hat das nichts zu tun. Voraussetzung für einen Gefangenenaustausch wäre gegebenenfalls eine Vereinbarung mit Deutschland. Denn Russlands Präsident Wladimir Putin hat angedeutet, dass er im Gegenzug für Gershkovich gerne den sogenannten Tiergartenmörder hätte. Der sitzt in Berlin ein, wegen Mordes an einem tschetschenischen Georgier. Ich schließe nicht aus, dass die von Ihnen erwähnte Person, Herr Gershkovich, in seiner Heimat landet. Warum nicht? Es ist mehr oder weniger sinnlos, ihn in Russland im Gefängnis zu halten. Wir verschließen uns Verhandlungen nicht. Voraussetzung für einen Gefangenenaustausch ist allerdings ein abgeschlossener Prozess mit einem rechtskräftigen Urteil. Jetzt könnte ihn Präsident Putin begnadigen und Gershkovich damit gegebenenfalls freikommen.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.